Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle.
Wir sind zu Bettlern geworden.
Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle.
Da sind 5 Polizisten auf mich los.
Nächste Haltestelle.
Gummiknüppel. Die Beine blutig geschlagen. Ich hatte Blut, blaue Striemen an den Beinen.
Nächste Haltestelle.
Und ein blaues Auge. Und die Nase war aufgeplatzt.
Nächste Haltestelle.
Linie 5. Neues aus dem Osten. Halle an der Saale im Jahre 10 der Wiedervereinigung. Feature von Anselm Weidner.
Ich sehe das nicht ein, dass hier die Westfirmen hierher kommen hier und verkaufen das Bier teurer, wie es drüben eigentlich normalerweise ist. Und die 200 Mark, die wir erwerben dürfen, 1:1 und 1:5, und das ist doch scheiße.
So hörte ich die Kleier, die Knuffer, Malocher reden und die Dissidenten lachen vor 10 Jahren. Damals fiel mir auf, wie viele Worte es für Arbeiter im Hallischen gibt. Und damals lag den Menschen das Herz auf der Zunge, redeten sie sehr direkt, fast unzensiert. Eine Freude für jeden, der das unverstellte Wort liebt.
Stoßen wir an, der Sieg ist unser!
An das Rote Halle, wie es seit der Kaiserzeit hieß, erinnern heute, 10 Jahre später, außer der Sprache, nur noch die Arbeitersiedlungen im Süden, die oft noch engen, ärmlichen Behausungen im Osten, in Glaucha und Trotha. Und die Dissidenten? Die leicht angegrauten Kempen und Lebenskünstler aus dem Herbst 89 sitzen gerne bei Bier und Bämme unter Flieder und Jasmin im Objekt 5, einem der vielen Gartencafés im Norden von Halle. Da, wo über den Saaleauen Porphyrfelsen, Burgruinen und Burgfried aufragen.
Ach, es wäre gar nicht schlecht, gäb's Chaos erst einmal. Denn schnelle Weisheit, die wird leider schnell auch schal. Die wilde Zeit, sie sollte dauern, nicht nur ruckzuck fallen die Mauern. Man braucht den Straßenschrei, nicht nur das Kalkül im Saal.
Ich hatte zu akzeptieren und habe es auch nie mit wirklich tiefem politischen Schmerz wahrgenommen, dass ich eben für unsere Utopien oder unsere Vorstellungen, wie wir gern die Veränderungen gehabt haben, also dann alles in Richtung Anschluss und so weiter, dass ich es dahin entwickelt habe. Ich habe es ganz bewusst akzeptiert als eine Mehrheitsentscheidung der Bevölkerung. Für wie reif ich die persönlich hielt, das ist eine ganz andere Frage. Ich bin heute an dem Punkt, ich würde das System, so unvollkommen wie es heute auch ist, ich würde es mittlerweile mit einer Waffe in der Hand verteidigen, weil ich dazu keine Alternative sehe.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.
Hallenser, heißt es, schauen oft sonderbar verträumt, feiern gern und lieben die Idylle. Eichendorf, die Tieks, Farnhagens, Novalis, sie alle pilgerten immer wieder nach Halle und übten sich im romantischen Blick, der in Verfall und Naturidylle die Geister vergangener Zeiten gegen die neue Zeit beschwörten. In der Traditionskneipe im Krug zum Grünen Kranze Tag der letzte Woche Sachsen-Anhalts NPD, erzählt ein Freund. Wenige Straßen weiter südlich, in einer der engen Altstadtgassen, sind die Übergänge von Janis Joplin zu Hussa Hussa fließend, wird zu beidem getanzt und geschunkelt. Es ist Samstagabend.
Die Reise geht erstmal ins Nichts für mich. Ist nirgendwo. Es ist ein sinnloser Weg, den wir jetzt gehen. Wir müssen einen riesigen Umweg über die Wohlstandsgesellschaft gehen und die Marktwirtschaft, um uns dann den Problemen zuzuwenden.
Auf Halles berühmtem 5-türmigen Marktplatz mit dem stolzen Campanile, dem roten Turm, treibt Wind Papierfetzen und Plastiktüten über die Betonplatten. Unter dem bronzenen Händel-Denkmal hocken ein paar Jugendliche mit bunten Haaren, zerrissenen schwarzen Klamotten und Hunden. Ein Stückchen weiter eine Gruppe von Asylanten. Die beiden Cafés am Platz haben geschlossen.
Wir haben zwei Diskotheken fürs Wochenende, wo man hingehen kann. Es ist alles ziemlich eng. In der Woche gibt es kaum Freizeitmöglichkeiten. Es ist allgemein ziemlich armselig hier. Also wenn man sich auch mal anguckt, es landen viel zu viele Kinder auf der Straße. Also es gibt hier, allein man läuft durch Halle einmal hoch, einmal runter. Man begegnet irgendwie 20 Leuten, die irgendwie einen anpumpen nach Geld. Das ist, finde ich, ziemlich arm für so eine Stadt wie Halle. Also Halle, wir sind schon nur wenig Leute, wenig Einwohner. Es gehen ja schon auch immer mehr. Es plagt immer mehr Leute, das Fernweh. Und man kann es verstehen, man kann es einfach nur verstehen. Es wird nur immer mehr gebaut. Ich frage mich, für wen die bauen. Alle bauen hier ein Einkaufszentrum nach dem nächsten. Jetzt wollen sie einen riesengroßen Veranstaltungs- oder Freizeittempel oben bauen, wo jetzt das Schlattencenter ist, und wollen da für die Jugend halt was bauen. Aber ich frage mich, für wen die das bauen wollen. Immer mehr Leute ziehen weg. Ich sehe es an mir selber, weil ich hier keine weder berufliche noch irgendwelche privaten Perspektiven sehe. Also das Einzige, was einen hier hält, ist das familiäre und das freundschaftliche Umfeld.
Was ließ die Hallenser noch vor 11 Jahren so rufen?
Nächste Haltestelle.
Saalestadt.
Nächste Haltestelle.
Händelstadt.
Nächste Haltestelle.
Rotes Halle der Arbeiterbewegung.
Nächste Haltestelle.
Feininger Stadt.
Nächste Haltestelle.
Blühendes Industriezentrum.
Nächste Haltestelle.
Besterhaltene Renaissance- und Gründerzeitstadt Deutschlands.
Nächste Haltestelle.
Chemiearbeiterstadt. Mit der Straßenbahnlinie 5, einst die längste Straßenbahnlinie der DDR und nun der neuen Länder, auf der Suche nach Halle im Jahre 10 der Wiedervereinigung, von Stadtteil Heide Süd quer durch die Saalestadt bis zu den Buna-Werken in Schkopau im Süden.
Sehen Sie, und jetzt sagen die schon an, dass wir gleich am Straßburger Weg sind. Gab's früher nicht. Naja, nun gehen wir hier ein bisschen an der trostlosen Gegend vorbei, weil die Kasernen ja nun frei sind.
Ja, aber eigentlich aber ist das ja der Ausgangspunkt unserer großen Hoffnung für die nächste Zeit.
Würde ich auch sagen.
Man hofft, dass Innovation, Wissenschaft und gutes, schickes Bauen zusammentreffen werden.
Ja.
Aber Bioforschungszentrum, all solche Geschichten, das ist doch irgendwie auch hier angesiedelt, ne?
Richtig, das haben wir hier auf der anderen Seite. Bioforschungszentrum, richtig, Technologie- und Gründerzentrum, Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institut, also Universität. Hohe Konzentration an Wissenschaft und Innovation, und das hoffen wir ja auch, ist so in Zukunft unser Aushängeschild für Halle, denke ich jedenfalls.
Nächste Haltestelle, Weinbergweg.
Wir haben hier in dem obersten Stockwerk unsere Gewächshäuser. Insbesondere gentechnische Versuche, die hier mit Pflanzen durchgeführt werden. So, und dann kommen wir hier in den Technikbereich. Rechts sind die Firmen. Hier hinten ist unser Hochsicherheitstrakt.
Dort hinten in der Ecke wird ein Gerät ausprobiert. Das ist ein Baulaser, der im Prinzip das Gebäude innerhalb einer Stunde, diesen ganzen Innenraum, komplett vermessen kann und auf dem Rechner ausdrucken kann. Das ist ein Produkt, was entwickelt wurde drüben auf der anderen Straßenseite. Und dieses Gerät ist geschützt bis hin zum Weltpatent und ist eigentlich eine Entwicklung, die in den letzten 3 Jahren hier zustande kam.
Im Technologie- und Gründerzentrum, gleich neben dem jüngsten Wissenschafts- und Firmengründungskomplex Biozentrum mit seinem imposanten 10 Stockwerke hohen glasüberdachten Atrium.
Der in von den 10 Jahren, 8 Jahren Schaffung von Infrastruktur an dem Standort 100 Millionen verbaut hat, schneller kann man gar nicht sein. Und auch in einer Qualität, dass die Firmen nicht nur aus Gründung aus der Universität, sondern auch internationale Ansiedlungen an diesem Standort stattfinden. Aber von der Großindustrie umstellen zu einer Dienstleistungsgesellschaft, zu einem Dienstleistungsstandort, das dauert eine Weile. Da kann man keine Wunder erwarten.
Halle selbst als Stadt emittiert im Jahr etwa 44.000 Tonnen SO2, 14.300 Tonnen Staub in Form von Ascheregen, Flugstaub und so weiter, überwiegend aus den Heizungen. Dazu kommen allerdings auch noch 20.000 Tonnen CO, also Kohlenmonoxid.
Man kann nicht in 10 Jahren 40 Jahre aufholen. Das geht nicht. Aber ich glaube, wir haben gerade an dem Standort hier am Weinbergweg in den 10 Jahren in Riesenschritten das aufgeholt, dass wir, und das merke ich immer mehr, wenn ich unterwegs bin, international jetzt schon beachtet werden. Das ist doch ein, ich muss sagen, ein ernstzunehmender Konkurrenzstandort für andere Standorte in Deutschland geworden. Und das in 10 Jahren zu schaffen, ich glaube, darauf kann man auch wieder stolz sein.
Nächste Haltestelle.
Neben einer eigenwilligen Neubausiedlung von Pultdachhäusern, Universitätsbauten aus den 60er Jahren und Neubauten biowissenschaftlicher Forschung und Lehre siedeln sich unter hohen Kiefern, wo einst die russische Garnison lag, zukunftsträchtige Firmen an. Bioservice GmbH, Sensobi Sensoren, Pro Biodrug, Softwarehaus Ruppach.
Wir haben so etwas wie einen Software-Roboter entwickelt, ein Programmsystem, ein großes Programmsystem, wo Sie die logischen Verknüpfungen der Prozesse grafisch darstellen. Das ist das, was Sie an Gehirnschmalz reinstecken müssen. Und wenn Sie das einmal richtig haben, dann drücken Sie auf den Knopf, dann dauert es 10 Minuten, dann ist die Software geschrieben und dann ist es das, was Sie haben wollen.
Wie ein Flaggschiff der neuen Zeit steht der blitzneue Firmensitz des Softwareunternehmens mit seiner nüchternen Fassade aus Sandstein und Glas gleich neben einem der übrig gebliebenen Offiziershäuser der Roten Armee. Die Firma macht mit ihren 75 Mitarbeitern 50 Millionen Umsatz. Sie ist Deutschlands Nummer 3 im Bereich Logistikdienstleistungen und Software für die Abfallwirtschaft. Aber die paar Hightech-Dienstleistungsschwalben, die hier gut 300 Arbeitsplätze geschaffen haben, machen bei über 47.000 offiziell registrierten Arbeitslosen noch keinen Sommer. Einst als Zentrum des mitteldeutschen Industriegebiets nach Berlin die Stadt mit der höchsten Wertschöpfung, wurde zu DDR-Zeiten in dieser Region jede dritte Mark verdient. Heute ist die Saale-Stadt im Bereich Innovationspotenziale im Vergleich der 7 größten ostdeutschen Städte ökonomisches Schlusslicht.
Ja, also woran es liegt, ist schwierig zu sagen. Ich würde erst mal sagen, worin diese Schwächen der Stadt Halle zum Ausdruck kommen. Einmal in der besonders hohen Arbeitslosigkeit, dann, dass relativ wenig Investitionen in den vergangenen 10 Jahren in Halle-Stadt vorgenommen worden sind, dass hier in der Stadt Halle die zweitniedrigste Gewerbesteuerkraft innerhalb der neuen Länder zu verzeichnen ist, innerhalb der Großstädte. Und bei den Indikatoren, die für unternehmerische Initiative etwa herangezogen werden, bei den Netto-Gewerbeanmeldungen hat Halle auch eine sehr niedrige Position. Auch die mittelstandsorientierte Kreditaufnahme, die haben wir auch als Indikator herangezogen, auch da ist Halle sehr schlecht. Das heißt, offenbar fehlt es hier etwas an unternehmerischer Initiative und auch an Erträgen für die Unternehmen.
Wir nähern uns Hanoi, Halle Neustadt.
Nächste Haltestelle, Gimritzer Damm.
Unsanierte, grobe, graue Plattenbauten und sanierte Gebäude, gedämmt, verputzt, hell gestrichen, wechseln sich ab. An der Haltestelle Gimritzer Damm, gleich neben der früheren Garnison der sowjetischen Armee, des Großen Bruders, wie es damals hieß, zentral gelegen zwischen alter Stadt und Neustadt, ein Riesenareal schäbiger, langgestreckter Achtgeschosser. Soweit das Auge reicht.
Wir fahren erstmal an der Gaukbehörde vorbei.
Alten Stasi-Gebäude.
Alten Stasi-Gebäude, ja. Hier habe ich zur Wende das erste Auto für das neue Theater besorgt.
Das neue Forum hatte die Listen der Mitarbeiter, nee, der IMs hier veröffentlicht. Die Bild-Zeitung hat die damals abgedruckt. Und das hat natürlich also zu einer sehr aggressiven Diskussion in der Stadt geführt, das muss man schon sagen.
Und auch zu Recht, weil Sie wissen selbst, wie das heutzutage ist. Heutzutage sind diese Akten auf einmal verbrecherische Akten. Und damals taugten sie durchaus, um einige Leute aus dem Verkehr zu ziehen.
Bei einer Untersuchung habe ich herausgefunden, oder haben wir alle herausgefunden, dass von den 3130 Hauptamtlichen eigentlich nur 750 wirklich im operativen Dienst tätig waren. Der Rest, Ärzte, Sportler, Hausmeister von den eigenen Ferien, Erholungsheimen und so weiter und so fort. Ganze Sportmannschaften, die von hier bezahlt wurden, zum Beispiel die damalige Herren-Handball-Oberligamannschaft von Dynamo Halle-Neustadt, die hier auf der Liste mit drauf stand.
Hier war das ganz besonders schlimm, fand ich hier im Bezirk Halle. Aufgrund dieses industriellen Potenzials, das hier war, und diese Wichtigkeit dieses Bezirkes, dass da die Stasi wirklich alles überwachte. Selbst meiner Meinung nach, das kennen wir ja inzwischen auch aus den Akten heraus, das sogenannte Freizeitverhalten der Bevölkerung, also ihr Verhalten in den Gaststätten.
Murrten die Malocher über Versorgungsmängel, schickten die Herren der Partei schon mal ein paar Extravagants Apfelsinen oder Butter ins Chemiedreieck. Halle, sagte mir ein Freund vor 10 Jahren, war immer entweder die Kaderschmiede oder die Dummenschule der DDR.
Man hat 1989 im CKB in Bitterfeld an Anlagen gearbeitet, die 1895 gebaut worden waren. Ja? Es gibt Äußerungen in den Chemiekombinaten, dass sich die Abteilungsleiter geweigert haben, ihre Mitarbeiter in die Anlagen zu schicken. Und dann fielen Begriffe wie Todeskommando und solche Sachen. Das ist also verbürgt. Ja? Das haben IMs berichtet, dass das so läuft. Und dann hat der Kombinatsdirektor entschieden, die Anlage wird wieder angefahren. Dann konnten die Mitarbeiter nicht anders. Es war übliche Praxis, dass man gewisse Bauten gemieden hat. Da hat man einen weiten Bogen drum gemacht, weil man wusste, man kann nie abschätzen, wann das Ding in die Luft fliegt oder nicht. Und es hat ja auch Tote gegeben.
In einem Rüstungsbetrieb der DDR, auch im Bezirk Halle nebenbei bemerkt, in dem Tellermin für die Grenzsicherungsanlagen hergestellt worden sind, erhielt ein staatlicher Leiter auch den Auftrag, sich Gedanken darüber zu machen, ob man nicht auch Konsumgüter für die Bevölkerung herstellen kann. Und er kam dann aufgrund auch der optischen Ähnlichkeit auf die Idee, Brummkreisel für Kinder herzustellen. Das empfand die Stadtsicherheit als Provokation und eröffnete gleich einen operativen Vorgang gegen ihn. Als Günter Mittag in der ersten Hälfte des Jahres 1989 einen Vortrag in Halle gehalten hat vor Wirtschaftsfunktionären, ging es im Wesentlichen um zwei Themen, und zwar fehlende Küchenholzbrettchen und fehlende Ostereierfarbe. Alle Wirtschaftsfunktionäre hatten nun erwartet, dass Günter Mittag nun auf die wesentlichen Probleme zu sprechen kommt, aber er kam nur auf diese beiden Aspekte zu sprechen. Ostereierfarbe wurde zum Beispiel in Gefängnissen von Gefangenen verpackt und die schmuggelten geheime Botschaften mit raus. Und da wurde diese Produktion von Ostereierfarbe gleich gestoppt und Küchenbrettchen waren in der DDR subventioniert, sodass es billiger war, Küchenbrettchen als Rohholz zu kaufen, um sich zum Beispiel die Wohnung zu täfeln.
Geschichten vom Gimritzer Damm. Doch wen interessieren sie in Halle und anderswo, außer Gaucks hauptamtliche Vergangenheitsbewältiger?
Das ist ja alles erst nach der Wende so herausgekommen. Davon habe ich überhaupt nichts gewusst.
Ich war von Berufs wegen gezwungen, mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich habe Schüler ausgewählt, die ein Diplomatenstudium aufnehmen soll. Und sowas ist eben für meine Begriffe nicht in Ordnung.
Aufhören mit der ganzen Geschichte. Die haben hinter jedem zweiten Mann einen Stasi-Leutnant gehabt oder einen von der Stasi. Und doch sind sie irgendwie kaputt gegangen. Das ist meine Genugtuung. Also ich würde sagen, schließen, aufhören. Es bringt nichts, bringt nur böses Blut.
Ja, ich finde es wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass die Leute das verarbeiten, die das erlebt haben. Aber ich finde nicht, dass Leute, die bei der Stasi waren, irgendwie ausgegrenzt werden müssten, sondern dass es einfach ein Fehler war, den sie gemacht haben und den man auch erkennen kann und den man auch bewältigen kann.
Die älteren Freunde, die ich
hatte und die ich habe, davon waren auch manche bei der Stasi und manche waren Stasi-Opfer. Und ich beobachte sozusagen, wie die das ausdiskutieren und halte mich aber ein Stückchen raus. Und zwar deshalb, weil ich nicht weiß, wirklich nicht weiß, auf welcher Seite ich gestanden hätte. Ja? Ein Bekannter von mir, der hat ein Hochzeitsfoto von sich, wo er die ganzen hallischen Schriftsteller und so weiter eingeladen hat. Und ich habe das Bild selber nie gesehen, es ist aber in Halle so eine große Legende. Da gibt es zwei Tische, zwei Tafeln. Und heute weiß er, an dem einen Tisch, die waren alle von der Stasi und an dem anderen, die waren alle nicht von der Stasi. Das ist doch extrem. Und der hatte natürlich viel Wut und viel Stress und so weiter und versuchte das so ein bisschen zu thematisieren und Diskussionen kommen nur schleppend in Gang. Und da gibt es Verweigerungen auf beiden Seiten.
Nächste Haltestelle.
Allerdings gibt es auch zu verflucht viel Trittbrettfahrer der Wende. Und die gefallen mir gar nicht. Ja, die zur Wende aufgesprungen sind, haben sich dann wählen lassen oder sonst etwas. Die eigentlichen der Wende, die sieht man seltener.
Richtig. Das ist auch für mich ein großes Problem und da bin ich eigentlich sehr traurig drüber, dass Sie in dieser neuen Gesellschaft, in der wir ja jetzt sind, eigentlich nicht Ihren Platz gefunden haben. Und eigentlich brauchen wir Sie heute genauso nötig wie damals.
Es gab eigentlich nur die offizielle Version. Wende ist gleich Vorbereitung auf Bundesrepublik Deutschland, gewollt. Ja, das, was wir heute haben, ist mehr oder weniger klar das Ziel und Ergebnis der Wendebewegungen gewesen. Und es gab gleichzeitig die andere Variante, die ist, sage ich mal, vor allem in mittlerer Generation in Ostdeutschland verbreitet. Die Wende ist zwar auch die Vorbereitung dessen, was wir heute haben, aber das, was wir heute haben, ist eben eine Misere, eine soziale Misere, eine wirtschaftliche Misere. Und die Träger der Wendezeit sind im Grunde genommen Mitschuld daran, wenn nicht sogar Hauptschuld daran, dass wir heute in der Katastrophe gelandet sind, in der wir aus Sicht der Leute, die das so sehen, leben.
Ich habe lediglich davon gesprochen, dass ein Zustand des Unbefriedigtseins breit da ist in der Bevölkerung. Ihr habt kein Programm, ihr habt keine Leitlinie. Das ist das Problem.
Ja, und ich bin noch nicht dazu da, jetzt irgendwie einen breiten Konsens von der Bevölkerung zu finden, um eben Wählerstimmen zu kriegen oder Anhänger. Dann schrumpfen wir uns gesund, dann sollen die Leute eben, die das nicht begreifen oder was anderes wollen, dann können sie nicht mitmachen beim neuen Forum.
Von dem Ändern können des Ganzen haben wir langsam, denke ich, schon ein bisschen Abstand genommen in dieser sonnigen Resignation.
Das wundert uns ja alle, dass das so erstaunlich gut funktioniert. Es bleiben alle Fragen offen und die Karre läuft.
Nächste Haltestelle, Ankerstraße.
Halle-Neustadt ist seit kurzem über eine Saalebrücke ans Straßenbahnnetz der Altstadt angeschlossen. Zwischen den Saalearmen entsteht ein alter Stadtteil neu. Der Fluss rückt wieder in die Mitte der Stadt.
Das heißt doch nicht umsonst, an der Saale im Strande stehen Burgenstolz und Queen. Man muss das wirklich beachten. Wir haben hier ein Saale-Delta, also für Tourismus sonst was geeignet. Richtig. Wir haben ein kleines Venedig hier.
Und die Saale wird sauber.
Ja.
Man kann bald in der Saale wieder baden. Es gibt jedes Jahr ja schon Mutige, die das schon machen. Wir haben wieder jede Menge Fische in der Saale.
Glücklicherweise kann ich fast jeden Tag am Saalestrand sitzen. Das Wasser ist klar, sauber, Fische tummeln sich, viele Arten haben sich wieder angesiedelt, Pflanzen sind im Wasser. Es hat sich ein Badeverein, ein Schwimmverein gegründet in Kröwitz. Die gehen ständig baden, unsere Nachbarn gehen baden.
Die Fahrt geht vorbei an einem völlig neu gebauten Viertel mitten in der Stadt, die Spitze. Zu ihr gehören die Händelhalle, das Landesrundfunkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks und die Stadtwerke. Architektur aus Glas und Stahl.
Und langsam kommen wir ja nun in unsere moderne Stadtmitte, nicht?
Ja.
Jetzt wird es problematisch.
Ja, jetzt? Sehr problematisch.
Großes Loch, die Stadtmitte.
Man hat eben nun doch die Spitze gebaut. Herrgott, noch mal nun steht's und man ist trotzdem glücklich. Was soll man sonst machen?
Aber jetzt ist es da und deswegen denke ich, ist es richtig, dass wir uns jetzt Mühe geben, dass daraus was wird. Und dass man eine Händelhalle hat, eine Musikhalle, wo man große Aufführungen machen kann, da denke ich, da muss man sich nur Mühe geben, dass das erfolgreich geht.
Und jetzt ist um das große Loch ein schöner Bretterzaun.
Abgesehen von sanierten Fassaden, einem missglückten Kaufhaus und einem unmotiviert in das Platzensemble hereinragenden gläsernen Bankneubau ist der berühmte fünftürmige Marktplatz geblieben, wozu er zu DDR-Zeiten heruntergekommen war. Eine überdimensionierte Straßenbahnhaltestelle. Tagsüber von ein paar Marktständen belebt und abends verödet, erwacht er hin und wieder zu neuem Leben.
Jawohl, vieles verfällt in dieser Stadt, aber vergessen!
Abtreten! 70.000 Hallenser vertrieben am 6. November 1989 ihren Bezirksparteisekretär Joachim Böhme hier auf dem Marktplatz. 10,5 Jahre später demonstrieren Gymnasiasten auf demselben Platz für den Erhalt ihrer Schule. Jugendstil-Mosaik, Schwäne im Röhricht unter Blütengirlanden, Balustraden, Erker, Balkone, Säulen, Architrave und Giebel schmücken die Fassaden der Mehrheit der Häuser in Halles Altstadt. Die ganze Formenvielfalt und Farbigkeit von der urbanen Architektur bis hin zur Gründerzeit ist ringsherum zu finden.
Halle wurde ja immer als die graue Diva bezeichnet. Also eine schöne Stadt eigentlich, die aber sehr viel Grau hat. So war es ja schon zu DDR-Zeiten. Da hat sich natürlich einiges geändert, muss ich so sagen, in den letzten 10 Jahren und wird sich sicher auch noch weiter ändern.
An sich hat sich es schön rausgemacht mittlerweile. Es ist also nicht mehr diese berühmte Diva in Grau. Wenn man die Innenstadt anguckt, die großen Baustellen, das ist an sich ganz schön mittlerweile.
Halle ist meiner Meinung nach endlich wieder eine Reise wert. Die historischen Gebäude sind unheimlich in ihrer Schönheit gewachsen. Und nach der Wende freut man sich eben über jedes Gebäude, das wieder vollkommen neu aussieht, außer den Schmierereien.
Jüngste Umfragen zeigen, die Verbundenheit der Hallenser mit ihrer Stadt wächst seit 1995 beständig. Gut die Hälfte der Altbausubstanz ist wieder hergerichtet. Saniertes, Verfallendes und Plattenbauten stoßen in der Altstadt hart aufeinander. Doch mancher ist auch irritiert von dem neuen Glanz.
Es erinnert mich daran, dass man Erinnerungen auslöschen kann. Und dass vielleicht wirklich so ist, dass die Leute, die nach uns kommen, nicht wissen, was wir erlebt haben oder was, dass wir auch nicht wissen, was die Leute vor uns erlebt haben. Und dann überlege ich, ob das schlecht ist oder ob das vielleicht gut ist, dass man darüber dann nichts mehr weiß, über das, was vorher war. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man etwas rekonstruieren kann, ob das überhaupt geht, ja. Ob da nicht immer was völlig Neues, völlig anderes entsteht. Weil wenn ich mir die Bilder angucke, die ja hier nostalgisch in verschiedenen Buchläden rumliegen, Postkarten von Halle um 1900, so sieht es nicht mehr aus. So kann es auch nicht mehr aussehen.
Aber die prächtigen, einfühlsam sanierten Fern des Jäckle- und Jugendstilbauten der Leipziger Straße, einer von Halles beiden Prachtstraßen, stehen oft in den oberen Etagen leer. Unten wird in Ramschläden verkauft oder fliegende Händler verhökern ihre Waren vor leeren Läden. Blechlawinen wälzen sich übers flache Land. Der Saale-Park zwischen Leipzig und Halle ist mit 120.000 Quadratmetern Verkaufsfläche Deutschlands größte Einzelhandelsanlage.
Das bietet sich für uns ja an, weil man größere Einkäufe macht man ja ohnehin mit dem Auto. Hier habe ich einen Korb, kann alles reinpacken und im Auto verstauen und damit hat es sich eigentlich.
Außerhalb hier hat man eben alles auf einem Fleck.
Dieser Mangel an Parkplätzen in Halle, das finde ich unverschämt. Ich finde auch die Parkplatzgebühren unverschämt. Und das Verkehrschaos in Halle ist ja nun auch vorprogrammiert, das bleibt ja auch bestehen. Und das ist der Grund für mich, warum ich ihn außerhalb kaufen würde.
320 Millionen Mark werden jährlich im Halle-Center unmittelbar an der Stadtgrenze umgesetzt.
Ich finde das so bei den Menschen. Und zwar helfen die sich untereinander nicht so sehr. wie das bei uns hier ist. Wenn man zum Beispiel jemanden braucht, dann kommt der Nachbar, weil man befreundet ist, oder dann kommen Freunde und die packen eben am Wochenende mit an. Und dann wird das kostenlos gemacht, weil man vielleicht gut kocht oder da ist was zu trinken da und sich gegenseitig hilft. Und das Empfinden habe ich das nicht, dass das da drüben so ist. Da drüben habe ich das so, dass jeder vor seiner Türe kehrt und die Türe zumacht und jeder so für sich ist, dass man unnahbar ist.
Ich habe mich immer gefragt, wenn wir im Staatsbürgerkundeunterricht irgendwas erzählt kriegten, wieso das eine Konsum heißt und das bei uns heißt Konsum. Es sind, und das war eigentlich das absolute Gefühl damals, als die Mauer fiel. Es sind zwei Schuhe eines Paares. Und meine Großmutter hatte immer gesagt, wenn ein Schuh eines Paares kaputt geht, soll man beide wegwerfen und sich ein paar neue kaufen. Und das haben wir eben nicht gemacht, sondern die einen sind die Sieger. Blind.
Heute Morgen, da bin ich dann mit dem Auto nach Halle-Neustadt gefahren. Und zwar dahin, wo wir früher gewohnt haben, in einem Hochhaus. Und bin mal um das Hochhaus herumgegangen. Da habe ich mit Entsetzen gesehen, dass dieses Hochhaus zur Hälfte leer steht. Von den 43 Mietparteien sind jetzt noch 19 da. Und im Nachbarhaus auch, und da steht auch noch ein drittes Hochhaus, das ist schon modernisiert oder rekonstruiert worden. Auch da sind zahlreiche Wohnungen leer. Alles, was wir benötigen, das besorgen wir aus Halle. Das heißt also, ohne Pkw ist das Leben hier draußen überhaupt nicht machbar. Es gibt keine Fahrradwege. Es ist eine Katastrophe. Lebensmittel gibt es natürlich auch hier draußen, aber das Preisniveau ist dann auch deutlich höher. Hier zieht sich jeder zurück, um hier nach der Arbeit sich zu erholen. Ein eigenes dörfliches Leben in dem Sinne besteht in solchen Siedlungen nicht.
Der Wohnpark am See in der Gemeinde Salzmünde im hügeligen Saaletal, ein paar Kilometer nordwestlich von Halle, ist eine dieser Siedlungen. Ein schmuckes Einfamilienhaus mit Gärtchen neben dem anderen. Kaum eines der Saale-Kreisdörfer mit ihren typischen Feld- und Backsteinhäusern ohne diese Eigenheim-Neubaugebiete. Hierhin zogen inzwischen 25.000 ehemalige Hallenser.
Diese Eigenheimgeschwüre um Halle herum, die sind ja, als hätte der liebe Gott eine Spielzeugkiste genommen, so auf und so aus, dass Straßen noch gezogen sind. Ist es die blanke Willkür, wie da gebaut wird? Barocktieren neben stromlinienförmigen Tieren und künstliche Fenster auf alt getrimmt, in dem Thermoscheiben dann so lächerlich abgeklebt sind auf Vierecke. Und dann hört man immer noch, wie arm die Menschen in den neuen Ländern sind. Also wenn ich um Halle herumfahre, wo ist denn bloß diese verflixte Armut? Es wird ein Einfamilienhausgeschwür neben das andere gezimmert, ja?
Es ist, als zerbrösele, zerflösse Halle jetzt ins Umland, nachdem es 25 Jahre lang Trabantenstädte an die Ränder der Stadt baute. Klingelschilder ohne Namen, ganze Fensterreihen über mehrere Etagen blind und stumpf. Der Fahrstuhl in diesem Elfgeschosser in der Silberhöhe, Halles zweitgrößte von 4 Plattenbausiedlungen, fährt nur noch für 6 Mietparteien. Bis vor kurzem wohnten hier noch 44 Familien. Der Plattenbau soll jetzt bis auf 2 Geschosse abgerissen und dann zum Beratungszentrum umgebaut werden.
Wo wir wohnen, wir haben da wie viele Eingänge? 6 oder 7. Da könnte man 3 Häuser davon schließen.
Es ist nicht nur, dass die Leute wechseln, es sagt ja Dreck. Dann kommen die ABM-Kräfte hier durch, lesen den Dreck wirklich auf, 2 Wochen lang. Und nach einer Woche liegt wieder alles da.
Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin schon fortgezogen. Meine jüngste Tochter hat gebaut. Wir wohnen auf dem Land. Das ist sehr viel ruhiger.
Von ihren Rutschen und Kletterstangen aus sehen die Kinder auf die nahen Buna-Werke. Vor 10 Jahren hatten ihre Eltern und Großeltern dort noch Arbeit. Die Arbeitslosigkeit auf der Silberhöhe liegt um ein Fünftel über dem Hallenser Durchschnitt. Die Silberhöhe ist ein sogenannter sozial schwacher Stadtteil geworden.
Ich bin schon der Meinung, dass es eine sterbende Stadt ist. Wer es sich leisten kann, wird hier wegziehen, denke ich. Wenn ich mir das der Ecke angucke, wo wir wohnen, das sind rund 30% aus meiner Sicht, was da leer steht. So in meiner näheren Umgebung. Wenn man so die Leute fragt, die Nachbarn, die ausziehen, ist eindeutig dem Umfeld geschuldet. Sprich Drogen an Schulen, also viele ziehen weg wegen den Kindern. Die Gegend lädt auch nicht gerade ein, es fehlt viel Grün, es hapert an Spielplätzen. Der hier ist gerade mal eine Ausnahme.
Jeder Fünfte hat die Großsiedlung im Süden von Halle schon verlassen. Immer noch die Hälfte der Hallenser wohnt in den vier Plattenbausiedlungen. Halles Einwohnerzahl ist seit 1988 um 75.000 Bewohner gesunken. Jetzt wohnen nur noch 250.000 Menschen hier. Wohnungen stehen in Halle leer. Das ist jede siebente Wohnung der Stadt. Die östlichen Architekturkollegen sprechen heute auch von der dritten Stadtzerstörungswelle nach Krieg und sozialistischem Städtebau, sagt der Stadtbaudezernent. Das Rollback von der Landflucht zur Stadtflucht. Die Entleerungsmotoren der Stadtflucht, Abwanderung, Geburtenrückgang, Flucht aus der Platte laufen auf vollen Touren. Wir müssen dagegenhalten mit einer wiederbelebten Altstadt.
Nächste Haltestelle.
Das Problem ist natürlich, dass diese Häuser keine Steinhäuser sind, sondern Fachwerkhäuser und dass es hier also schon zu großflächigen Durchfeuchtungen und Verfaulung der Fachwerksubstanz gekommen ist, sodass es auch nicht so sehr schwer war, diese Häuser auf die Abrissliste zu bringen.
Das war 1990 und heute... Die rekonstruierte Fassade des einst barocken Bürgerhauses in der Barfüßerstraße verrät nicht, was sich hinter der Hofeinfahrt verbirgt. Hinterhäuser um Auto- und Mülleimerstellplätze herum.
Hier gibt es auch einen wohl mittlerweile Konkurs gegangenen Bauträger, der hier auch ziemlich massiv in die Struktur eingegriffen hat. Und das ist eigentlich das besonders Traurige, dass diese mittelalterliche Hofstruktur, die sich hier zwischen Barfüßer und Mittelstraße zum Beispiel ergibt, völlig negiert wurde und so einer merkwürdig verdichteten und letztlich doch sehr billigen Massenbebauung gewichen ist.
Hier ist durch den Abriss nicht nur Substanz verloren gegangen, sondern durch die Form dieses Neubaus auch der Charakter der Straße, ja mal milde ausgedrückt, verfälscht worden, eigentlich zerschlagen worden. Aber das wirklich Bestürzende eigentlich an dieser Situation, in der wir uns hier befinden, ist, dass es offenbar möglich war, an einer so sensiblen Stelle des historischen Stadtgefüges mit so wenig Qualität planerisch durchzukommen.
Kleinteilige Strukturen wurden durch Billigarchitektur zerstört. Ein Beispiel für die vielen Bausünden beim oft achtlosen Wiederaufbau der geschundenen Altstadt. Doch es gibt auch Gegenbeispiele neuer Architektur, wie das international gepriesene Juridikum gegenüber des Universitätshauptgebäudes nach Schinkelplänen. Ein Neubau für die juristische Fakultät, der die klassizistische Formensprache modern aufnimmt. 18 Milliarden Mark wurden in den vergangenen 10 Jahren in Halle in Bauvorhaben investiert, von Investoren aus dem Westen. Ihnen gehört die Altstadt. Wie in einer überwiegend enteigneten Stadt erfolgreiche Stadtentwicklung möglich sein soll, fragt man sich im Baudezernat.
Naja, ich meine schon, dass die Französische Revolution zumindest gesagt hat, der Boden gehört niemanden und die Früchte allen. Und wenn ich so sehe, im Osten hat ja keiner Geld, aber mir ist das jetzt egal, wer es gekauft hat. Ich frage mich bloß, wenn alles Eigentum und Privateigentum geworden ist, wem gehört das dann alles? Denn unsere Enkelkinder kommen ja auch mal zur Welt. Die fragen dann, was können wir denn jetzt noch kaufen?
Hinter dem Steintor, einst Marx-Engels-Platz, stehen frisch sanierte Klinkerbauten.
Stelle, Universitätskliniken.
Das ist die alte Uni hier, die hat sich jetzt verlagert. Nach Kolbitz mit neuen Professoren. Es gibt das Gerücht, die wollen das jetzt Ossi freigestalten. Vom Oberbau und Mittelbau. Und hier habe ich noch studiert, ja. Da war noch alles Wessi freigehalten damals.
Na, Wessi in Halle sind Leute, die sich nicht einlassen können auf die Unterschiede, die es zwischen Osten und Westen gibt und die ihren Westmaßstab hier ansetzen und die Unterschiede nicht achten können. Also Leute, die arrogant erwarten, dass jemand im Laden immer freundlich lächelt, obwohl er 12 Stunden arbeiten muss und 7 Mark die Stunde verdient, das sind Wessis dann.
Und sicherlich, wir haben Unterstützung bekommen, danke, aber der Westen hat auch davon profitiert. Denn es ist hier ein Markt dazugekommen und man hat sicherlich das auch als Markt verstanden, deswegen sind viele Betriebe bei uns im Bach runtergegangen und so nach dem Motto, irgendwo ist da ein gewisser Ausgleich da. Wir sagen Danke, aber wir müssen nicht nun uns 5-mal Danke und uns klein machen, sondern das, was hier gelaufen ist, da haben wir wohl den größten Anteil.
Die Hallenser im gespaltenen Land, das so gar nichts vaterländisch heimelig Identitätsstiftendes mehr hat. Die Hallenser sonderbar irritiert zwischen den penibel sanierten Erkerfassaden aus Hohenzollern-Kaiserszeiten, der Platte aus des Roten Kaiserszeiten und dem so fremd ins Marktensemble hereinragenden Bankfassaden, Stahl- und Glasglitzerding aus der Globalisierungszeit. Die Hallenser irgendwo zwischen allem, Ost und West, Plan und Markt, geldverachtend und geldversessen, nirgendwo angekommen, weil nirgendwo weggegangen. Im Niemandsland, im Diffusen, bodenlos und angespannt und neuerdings trotziger.
Ein größerer Teil ist enttäuscht, ernüchtert. Und dann gibt es in den letzten 2-3 Jahren zunehmend ein neues, auch trotziges, nicht sehr reifes Selbstbewusstsein. Also der Osten ist anders, wir Ostler sind anders und wir sind eben in mancher Hinsicht sogar bessere Menschen. Wir sind nicht so arrogant, nicht so überheblich. Wir sind noch in der Lage, ehrlicher auch über unsere Sorgen, Ängste und Schwächen zu reden. Wir müssen uns nicht so darstellen. Das Geld spielt nicht die Rolle. Es ist nahezu peinlich, wenn man so nach Schnäppchen jagt. Oder also wo kriegt man noch ein paar Prozent mehr Zinsen oder Bruchteile von Prozenten? Und ein Hohngelächter. Das ist häufig. Hohngelächter über westliche Lebensart. Also es wachsen ja auch die Witze wieder, ne? Dass man das, was man früher so idealisiert hat, was einem so auch besonders schmackhaft gemacht wurde, dass plötzlich sagt, das ist doch lächerlich. Ja? Also das nimmt zu. Das Gefühl, wir sind anders, nimmt zu. Nur was ich noch wenig sehe, ist, dass es auch positiv definiert würde.
Am Riebeckplatz recken sich 3 leicht kubistisch gestaltete Fäuste aus Beton in den Himmel, versehen mit Daten der parteikommunistischen Arbeiterbewegung.
Also schön finde ich es auch nicht, nee. Aber ich bin dagegen, unsere Stadt frei zu machen von jeder Erinnerung an den Sozialismus. Denn
unsinnig.
Jede Stadt muss ihre Geschichte in irgendeiner Form wiedergeben und das ist eben auch ein Teil Geschichte.
Nächste Haltestelle.
Die Linie 5 fährt im Süden durch Halles altes innerstädtisches Industriegebiet, wo sich entlang der Merseburger Straße bis vor 10 Jahren eine Fabrik an die andere reihte.
Das war die Marfa, die Maschinenfabrik. Wir haben hier, das war die wichtigste Fabrik in Halle. Die hat in die ganze Welt Kühlanlagen exportiert und die waren auch gut. Die wollten sie auch weiterbauen. Aber da gab es irgendeine Firma in Düsseldorf, die nicht weiter haben wollten. Ja, die haben die aufgekauft und dann
Linde.
Dann haben sie abgerüstet. Ja. Mhm. Also von der Marfa schwärmen noch alle. Die hatten noch so ganz gute soziale Strukturen. Ja, da waren so Alkoholikerfürsorge und Betriebsgruppen, anonyme Alkoholiker. Das gab es in so einer DDR nirgendwo.
Nach der Wende sozusagen hatten die plötzlich ein höchst konkurrenzfähiges Produkt in der Großkältetechnik, weil natürlich gefragt war nach umweltfreundlichen Technologien und die hatten die entwickelt. So, deswegen wurde systematisch versucht, ich könnte da etliche Stationen aufzählen, ne, diesen Betrieb zu erledigen. auf Teufel komm raus. Das ging so weit, dass man, die haben zum Beispiel geliefert für Albert Will, für Olympischen Spiele, haben die Großkältetechnik geliefert, um dort die Eissportanlagen zu betreiben und die Bobbahnen und so weiter, was sie immer traditionell jahrelang gemacht haben, jahrzehntelang gemacht haben. Dann erschien im Stern ein Foto, da hat sich einer hingestellt, der war mit Gasmaske und Montur entsprechend ausgerüstet und dann stand ein großer Artikel, wie hochgefährlich diese Technologie sei angeblich. So, und die gleichen, die das madig gemacht haben, die verhindert haben, dass die Firma privatisiert worden ist, dass da eine Konkurrenz hätte entstehen können, die haben die Techniker und Ingenieure abgeworben von der MAFA und haben versucht, diesen technischen Vorsprung wettzumachen und aufzuholen. Und die Firma MAFA hatte keine Chance, weil sie immer Treuhandunternehmen war, ja? Sozusagen überhaupt an den Markt anzukommen, weil jeder hat gesagt, ja, wir wissen ja nicht, ob die überhaupt ist, die übermorgen noch gibt und die uns dann noch Ersatzteile liefern können, wenn wir so ein großes Gerät da einkaufen.
Jeder der vier übrig gebliebenen größeren Hallenser Industriebetriebe ist von Arbeitsplatzabbau oder Schließung bedroht.
Da sind das in der Tat, wenn ich mal alle zusammennehme, ungefähr 2000 Arbeitsplätze. Dazu kommen natürlich nochmal in den Bereich industrielle Dienstleistungen. Also wenn ich ganz vorsichtig bin und wirklich nur die schätze, die in Halle dann tatsächlich auch ansässig sind, nicht die noch in einer weiteren Umgebung, dann kommen mindestens nochmal 1000 dazu. So, und wenn ich jetzt weiß, es sind 6.900 und ein paar zerquetschte in allen Gewerken in der Stadthalle und ich rechne mal diese 3.000 weg, ja, dann ist also wirklich Matthäus am letzten. Ja, dann ist die Stadthalle, da kann man wirklich dann den Schild anbringen, industriefreie Zone.
Mit 50 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe pro 1.000 Einwohner hat Halle den niedrigsten Industriebesatz aller ostdeutschen Städte. Die Lohn- und Gehaltssumme liegt in Halle bei 12% dessen, was man in einer der Bevölkerungszahl nach gleich großen westdeutschen Stadt wie Augsburg in diesem Bereich verdient. Strukturbereinigung heißt das im Fachjargon.
Es ist natürlich so, dass die Treuhandniederlassung Halle schon von ihrer Besetzung her, was die Privatisierungsdirektoren anbetrifft und die Direktoren anbetrifft, sag ich mal, da kann man eher von einer kriminellen Vereinigung sprechen, als denn von einer Treuhandanstalt. Mittlerweile sind ja nun einige auch tatsächlich verknackt, viel zu wenig, sage ich gleich dazu, wegen Untreue, ja, und weil sie sich in der Tat zig Millionen in die Tasche gesteckt haben, gemeinsame Sache gemacht haben mit Liquidatoren. Aber die ganze Veranstaltung war so angelegt, dass die Treuhandniederlassung Halle möglichst schnell ihr Geschäft abschließen sollte und alle Mitarbeiter sollten dann in eine AG übergeführt werden, die nichts anderes macht, als die schwächelnden Betriebe beraten. Deswegen hat man, ganz bewusst schwache sogenannte Investoren rausgesucht, um anschließend zu verdienen an der Beratung. Das war der Sinn der Übung. Bis man dann sozusagen nachweisen konnten, dass dort mit Betrug und Untreue und so weiter agiert worden ist. Aber das ganze Ding hat kein Ende und ich sage das ganz deutlich, auch die BVS heute ist um keinen Deut besser als die Treuhandanstalt von gestern, um keinen Deut. Es sind nach wie vor, ohne entsprechende Bonitätsprüfungen sind Betriebe verkauft worden. Nach wie vor sind dann diesen sogenannten Investoren, die Abzocker waren, die Millionen hinterhergeschmissen worden aus dem Steuersäckel.
Besonders hatte sich hier die sogenannte Schwaben-Connection hervorgetan. Sie vermittelte unter anderem Sparkassenkredite von insgesamt 500 Millionen Mark an angebliche Investoren. Einige von ihnen sind inzwischen hinter Gittern, andere entkamen nach Florida oder Bangkok. Die unendliche Geschichte der Vereinigungskriminalität. Peanuts aus Halle.
Nächste Haltestelle.
Jetzt nähern wir uns ja Ihrem ehemaligen langjährigen Arbeitsplatz.
Die Liebenbrunnerwerke.
Ja. Mit einem Tränen und einem lachenden Auge. Wie ist das, wenn Sie jetzt dahin kommen?
Also Sie sind mir fremd geworden, weil der vertraute Dreck ist weg. An jeder Stelle stehen neue Anlagen, blitzende Kolonnen. Grüne Flächen dazwischen gab es ja früher überhaupt nie. Aber ich bin froh, dass es das da gibt in dieser Weise. Ich bin natürlich überhaupt nicht froh über das Thema Arbeitsplätze, was damit verbunden ist. Aber ich muss sagen, hätten wir das nicht, würde es uns noch viel schlechter gehen. Und ich setze natürlich eine große Hoffnung drauf, dass das der Ausgangspunkt ist für eine weitergehende Entwicklung, die leider offensichtlich mehr Zeit braucht, als wir damals erhofft haben.
Die Maschine, die zum Brennen genutzt wird, die ist ebenfalls Wasser gekühlt und die Schläuche sind jetzt verbrannt. Deswegen musste ich erstmal die Schläuche zudrehen. Carbid und Wasser hat eine unangenehme Wirkung, dass es also dann zur Verpuffung kommt.
Zehn Jahre nach dem letzten Carbidabstich in Buna. Wind pfeift über weite, leer gehakte Flächen. Wege wie für einen Park werden gepflastert. Da und dort silbrig glänzende Rohre, Silo- oder Crackertürme, neue Fabrikhallen. Die Hälfte des Areals der Buna-Werke ist mit Industrieanlagen bebaut.
1989 ändert sich alles. Die Mauer fällt. Alle ostdeutschen Betriebe müssen sich diesen Veränderungen anpassen. Auch die mitteldeutsche chemische Industrie.
Aus einem Video im Foyer der neuen Dow Chemical Buna-Werke. Heute wird hier mit einem Zehntel der Beschäftigten und 9,5 Milliarden Mark Subventionen auf der Hälfte der Fläche mehr produziert als zu DDR-Zeiten. Als ich in der funkelnagelneuen Kantine sechs Buna-Arbeiter frage, ob sie mir nach dem Essen etwas sagen könnten über ihre Erfahrungen in Buna vor und nach der Wende, starren sie versteinert auf ihre Teller. Niemand spricht.
Nächste Haltestelle.
Also früher war mehr Disziplin drin hier. Was sind wir für lasche Bürger geworden hier?
Immer noch dasselbe Gemecker.
Da war noch Zuck.
Etwa 500 Menschen sind auf den Platz zwischen klassizistischem Universitätsgebäude und dem Gründerzeitensemble des Neuen Theaters zur 1. Mai-Demonstration gekommen.
Schön, Sie, darf ich Sie mal fragen, warum Sie an diesem Mai-Umzug teilnehmen?
Aus Tradition.
Was ist das für eine Tradition?
Dass man am 1. Mai marschiert, für Frieden und Arbeit.
Wie erinnern Sie den Mai-Umzug von vor 11 Jahren, Mai 89? Können Sie sich erinnern?
Ja, wie alle hier.
Da haben wir eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollten. Arbeit, Frieden und so weiter und so fort. Und 90 haben wir gesagt, Mensch, was ist denn nur kaputt? Jetzt fangen wir wieder von vorne an.
Das Lebensgefühl ist besser als damals. Das wird keiner bezweifeln. Also wir sitzen jetzt eine Stunde an der Saale hier. Da hättest du von 10 Jahren nicht eine halbe Stunde ausgehalten. Dass hier alles wieder grün ist, dass viel gebaut wurde, dass man auch diese persönlichen Dinge, verdammt nochmal, das Reisen durch die Welt und sowas, das ist doch was. Also man hat natürlich trotz aller Dinge, die sich verbessert haben, wenn man die Augen aufmacht, trotzdem das Gefühl, das könnte auch eine sterbende Stadt sein. Es kann sein, dass das auch hier zu Ende geht, dass nichts Neues kommt. Es werden immer weniger und immer mehr entscheiden sich, von dieser Stadt wegzugehen. Junge Leute, die es eben dann doch in Wanne-Eickel besser finden, weil sie dort besser Arbeit finden als hier. Und das ist eine bittere Sache.
Weiter runter gehen, weiter runter. Komm. Die Band ist da, ist gleich um 11. Zweites Geld. Unsere Stadt ist im Aufbruch. Baustellen schießen wie Pilze aus dem Boden. Die Wege sind kreuzgefährlich, aber man hat das Gefühl, dass es dennoch mit Halle weitergeht. Und ich wage natürlich nicht unbedingt zu sagen, in welche Richtung. Wir alle wollen, dass unser Haus ein festes, sicheres, ein schönes und modernes Haus wird. Hin und wieder wird es neu renovieren müssen, wie das jeder anständige Hausherr macht. Das ist kein Zitat unseres ehemaligen Bürgermeisters, das hat Walter Ulbricht gesagt. Nun muss ich allerdings sagen, das hat damals auf die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik keinen großen Eindruck gemacht. Das Ergebnis ist nämlich bekannt.
Linie 5. Neues aus dem Osten. Halle an der Saale im Jahre 10 der Wiedervereinigung. Feature von Anselm Weidner.
Und los geht's! Und alles schließt sich an. Es muss ein langer Demonstrationszug sein, Genossen.
Es sprach Marc-Oliver Bögel. Ton Marc Elsner. Regieassistenz Clarisse Gosset. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Deutschlandradio Berlin 2000.